Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist einmal mehr Zeit für Win Today Football O'Clock. Es ist Zeit, um endlich wieder nach einer langen Woche von Arizona Cardinals Titan Bernhard Zajkowicz zu hören. Bernhard, freue mich sehr, dass du dich erneut in der Win Today Football O'Clock Leitung befindest.
Servus, ich freue mich auch dabei zu sein.
Bernhard, was passiert gerade in der Wüste?
Wir haben verloren gegen die 49ers. Das ist gestern passiert. Aber sonst ist eigentlich alles beim Alten.
Wollen wir über diese Niederlage sprechen?
Ja, ich denke, dafür sind wir da.
Here we go. Erster Teil, wie immer, über die Arizona Cardinals. Im zweiten Teil dieses Podcasts pflanzen wir ein Bäumchen. Und im dritten Teil sprechen wir über das, was sonst so in der NFL passiert ist. Aber den Auftakt, wie immer, deine Mannschaft.
Die Arizona Cardinals.
Nachdem es vergangene Woche den ersten Saisonsieg zu besprechen gab gegen eines der Powerhouses in der NFC, hat es gestern Sonntag, wir zeichnen das wie immer an einem Montag auf, gleich die Begegnung mit einem weiteren NFC Powerhouse gegeben, möglicherweise the class of the NFC, die San Francisco 49ers. Und wir sind vergangene Woche schon auch drauf gekommen, das wird eine richtig schwere Partie. Turns out, es wurde eine richtig schwere Partie. Aber nimm uns mal mit so in das spezifische Gameplanning für die 49ers. Also 35-16, der Endstand. Wir kommen dann auch noch dazu, wie das zustande gekommen ist. Aber wie hat sich der Rest der Woche entwickelt? Wie war die spezifische Vorbereitung der Cardinals auf den Divisionsgegner?
Ja, also man setzt sich, also wir machen das seit diesem Jahr und ich finde das eigentlich ganz gut, dass man für jede Phase, also für Special Team, für Offense und Defense, geben die Coaches, also der Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und der Special Teams Coordinator, geben pro Phase 3 Kriterien, die wir die Winning Edge nennen. Sagen sie uns halt quasi, und das ist dann an uns, natürlich auch an den Coaches, dass wir die erreichen. Bei der Offense zum Beispiel war das, dass wir die D-Line frustrieren müssen, beziehungsweise die Edge-Rusher unter Kontrolle haben müssen. Und dann sagen sie uns natürlich auch, wie wir das machen wollen. Ähnlicher Plan wie letzte Woche eigentlich gegen die Cowboys. Das ist uns auch eigentlich ganz gut gelungen, was man so am Film sieht. Ich glaube, sie hatten einen Sack und einen Tackle for Loss oder 2 Tackle for Loss, wobei einer so ein Fumbled Snap war. Also jetzt nicht wirklich, haben sie nicht wirklich was toll machen müssen. Und dann natürlich, wenn man so ein gutes Team spielt und die 49ers, das also viele Defenses, die man sieht, die versuchen durch Scheme und die versuchen einen quasi so auszutricksen, dass der Quarterback nicht weiß, oh, spielen wir jetzt Cover 4, spielen wir Cover 3, was machen wir jetzt zu diesem Down and Distance? Und die 49ers sind da eigentlich sehr straightforward. Also die haben eigentlich das ganze Spiel dasselbe Personal am Feld. Natürlich verlangen sie dadurch zum Beispiel Spielern wie Fred Warner dann sehr, sehr viel ab, weil er auch Slot-Receiver und Titans und Running-Backs covern muss bei Pass-Downs. Aber er macht das recht gut und das erlaubt ihnen halt eine sehr simple Defense eigentlich zu spielen. Aber die Spieler, die in dieser Defense spielen, die kennen sich dann halt sehr gut damit aus, weil es nicht wirklich viel Sachen gibt, wo sie sich adjusten müssen oder wo sie dann Mental Errors haben könnten. Und was dazu noch dazu kommt, ist, dass die Defense, so wie sie ist, eigentlich schon zum Großteil sehr lange miteinander spielt. Was es natürlich immer schwer macht für eine Offense gegen eine so eingespielte und auch dominante Defense zu spielen. Also es ist nicht nur, dass sie eingespielt sind, sondern die einzelnen Spieler sind auch noch sehr, sehr gut. Also, und um zurück zu den Winning Edge zu kommen, ein weiterer Teil für die Offense war dann eben, dass wir nicht in schlechte Down and Distances kommen wollen. Also wir wollen in front of the sticks spielen. Ja, was so ein normaler Coaching Point eigentlich ist. Aber das war die erste Woche, wo sie das quasi gesagt haben, weil es halt, sobald du second and long hast oder third and long, gibst du halt eben genau diesen Edge Rushern Zeit, zum Quarterback zu kommen, weil der Quarterback den Ball ein bisschen länger halten muss. Und das ist uns als einziges eigentlich nicht so gut gelungen, durch Penalties und andere Sachen. Also wir hatten, glaube ich, 7 Drives, glaube ich, im ganzen Spiel und 4 davon haben wir eigentlich mit Punkten oder 3 von 4 haben wir da eben mit Punkten abgeschlossen, was eigentlich kein schlechter Schnitt ist, aber im Endeffekt haben wir dann trotzdem zu wenige Punkte gehabt und in den Drives, wo es eigentlich nicht geklappt hat, da war dann eben oft, dass wir Second and Long hatten und das ist dann halt schwer, weil du das statt 3 Yards bei Second and 7 holen, musst halt 10 Yards oder was holen, dass du in Third and Manageable bist. Und das ist halt immer schwer gegen so eine Defense. Und auf der Defense-Seite wollten sie halt einfach versuchen, keine Yards nach Contact erlauben. Hat nicht so gut funktioniert. Also generell Tackling wollten wir besser sein. Wir wollten versuchen, die Mitte quasi zuzumachen in Passdowns, also dass sie keine Explosives vor allem über die Mitte bekommen, weil der JG hat gemeint, ja, wenn sie uns über außen schlagen, über die 101s, ja, dann ist es halt so, dann sind sie quasi talentierter auf Receiver als wir, das ist halt dann irgendwie part of the game so, aber das war nicht der Fall, sondern sie haben halt über die Mitte sehr viel Explosives dann auch gehabt, und den dritten kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern von der Defense, aber
wahrscheinlich so Christian McCaffrey in Check halten.
Ja, voll. Ja, true, das war der dritte. Und wirklich? Ich glaube, ja. Und da spielt aber halt auch sehr viel der erste Punkt dazu, eben das Tackling. Weil dass Christian McCaffrey den Ball bekommt, das kann man nicht verhindern, weil er halt einfach mal der Running Back ist und auch ein sehr guter Receiver. Aber man muss halt versuchen, ihn zu limitieren. Das ist uns halt auch nicht wirklich gut gelungen.
Wir kommen auch gleich noch dazu und eben auch zu einem der absoluten Difference-Maker aktuell in der NFL. Möchte aber erst bei was sehr Positivem aus Cardinals-Sicht bleiben oder erst darüber sprechen. Ich glaube, hätte man Cardinals-Fans gesagt, die San Francisco 49ers-Defense wird gegen die Cardinals genau einen Sack produzieren und der ist aus Konto von Javon Hargrave gegangen. Das hätten, glaube 99,9% der Fans auch tatsächlich mit Kusshand genommen. Paris Johnson Jr. die meiste Zeit gegen Nick Bosa unterwegs gewesen. Immerhin dann doch der amtierende Defensive Player of the Year. Paris Johnson als Right Tackle, als Rookie, wurde, soweit ich das mitbekommen habe, überall gelobt für seine Performance. Gibt es dann auch in den Team-Meetings, die es heute schon gab, ein Sonderlob oder wird da von den Coaches dann gleich weitergemacht und on to the next opponent, so quasi Belichick-Style?
Eine Mischung. Also ich habe es jetzt nicht von seinem O-Line-Coach mitbekommen, weil wir als Offense halt immer vom Offensive-Coordinator gecoacht werden und da war eigentlich mehr dieses, und das sieht man oft bei Rookies, die sich sehr gut tun, dass eben dann nicht die Plays, wo er richtig gut war, rausgehoben werden, sondern die Plays, wo er zwar gut genug war, aber noch viel besser hätte sein sollen eigentlich, so gut wie er spielt. Und da wird dann halt eben gemeint, der ist nicht gut genug, weil da war er mal, ich glaube, gegen Nummer 92 und es war kein gefährlicher Rush, aber es war ein Rush und dann war der Coach halt so, der ist nowhere near you, weißt du, du solltest das nicht zulassen und auf Film geben, dass der einen Rush gegen dich hinkriegt, wenn du so ein gutes Spiel hast und generell so ein dominanter Spieler bist. Also da wird dann eher vor allem bei Rookies halt versucht, die Perspektive hochzuhalten und zu sagen, du bist viel besser als das und gib dich nicht mit sowas zufrieden, sondern versuch eben immer besser zu sein.
Wir kommen auch gleich noch zu einem anderen Rookie, der den Arizona Cardinals Fans, glaube ich, noch sehr viel Freude bereiten wird, möchte aber bei Christian McCaffrey einhaken, dieser unfassbaren Performance. 177 Scrimmage Yards, 4 Touchdowns, hat dem großen Jerry Rice so ganz nebenbei einen 49ers-Rekord abgeluchst mit seinem 13. Spiel in Serie mit mindestens einem Touchdown. Ich glaube, immer wenn du es schaffst, Jerry Rice einen Franchise-Rekord wegzunehmen, hast du sehr viel richtig gemacht. Wie verfolgst du so eine Performance oder wie blickst du auf so einen Spieler? Bleibt dir da dann einfach nur der Mund offen stehen? Notierst du dir vielleicht irgendwie auch so kleine Bits and Pieces, die du dann beim nächsten Mal selber im Spiel versuchen möchtest umzusetzen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wenn man gegen so einen Spieler spielt, dann ist es eigentlich immer relativ frustrierend, weil man die ganze Woche weiß, okay, das ist einer, den wir stoppen müssen, oder wir wissen, dass das eben halt ein abnormaler Schlüsselspieler ist. Und wenn der dann einen Tackle nach den anderen bricht oder man die Coverage nicht richtig spielt und er dann statt gedoubled wird, nur ein 1 gegen 1 hat und so ihm den Ball zukommen lässt, ist das dann eher mehr frustrierend, als wo man sich denkt, buh, cool, das sollte ich mir abschauen. Aber natürlich ist es auch irgendwo cool zu sehen, dass, obwohl man in der NFL ist, wo wirklich jeder Spieler, der am Feld steht, wirklich gut Football spielen kann, dass es dann doch die einen oder anderen gibt, die einfach trotzdem so rausstechen. Also von dem her ist es auf jeden Fall cool, auch einfach nur zuzuschauen. Aber wenn man gegen ihn spielt, dann wünscht man sich, dass er halt einen schlechten Tag hat.
Der ist ausgeblieben und die 49ers, und da werden wir dann wahrscheinlich auch im letzten Teil unseres Gesprächs darauf kommen, sicherlich Class of the NFC, möglicherweise auch Class of die NFL. Hab dich im Vorfeld dieser Unterhaltung gebeten, ein kleines Power-Ranking zu erstellen mit den Top-Mannschaften in der NFL. Da werden wir dann, wie gesagt, im dritten Teil darauf kommen. Für all diejenigen, die da jetzt schon hinspringen möchten, einfach in die Shownotes dieses Podcasts gehen und direkt dorthin springen. Wir springen zu einem anderen Rookie, nämlich Michael Wilson. Der hatte gestern seine, wenn man so will, große Coming-Out-Party, hatte im Training Camp, und auch darüber hatten wir schon gesprochen, für Furore gesorgt. Gestern mit den ersten beiden Touchdown-Catchers, 7 für 76, auch in puncto Yardage sehr okay unterwegs gewesen. Und da ist dann natürlich heute so ein bisschen auch das statistische Deep Dive gekommen, dass immer dann, wenn Josh Dobbs Michael Wilson anspielt, er insgesamt aufaddiert und kumuliert ein Perfect Rating hat, über die komplette Saison wohlgemerkt. Und noch spannender, weil ja dann doch immerhin 21 Millionen des Arizona Cardinals Caps aktuell für DeAndre Hopkins reserviert sind, der nicht mehr in Diensten der Cardinals spielt oder steht. Statline von DeAndre Hopkins nach 4 Spielen, 18 Catches, 216 Yards, kein Touchdown. Michael Wilson, 14 Catches, 237 Yards, 2 Touchdowns. Also am Papier bisher hat es sich komplett ausgezahlt, auf den Rookie auch zu setzen. Wirst du als Fellow Passcatcher seine Performance miterlebt?
So wie du gemeint hast, eigentlich seit dem Trainingscamp schon hat man gesehen, dass der auf jeden Fall hat, was es braucht. So, ich glaube, wir haben eher schon mal ein bisschen im Detail über ihn gesprochen. Ich habe damals gefunden und ich finde immer noch, dass der eine sehr, sehr professionelle und reife Art hat, wie er an das Spiel herangeht und an die Vorbereitung und all das. Also eigentlich alles, was von ihm verlangt wird, macht er. Natürlich macht er den einen oder anderen Fehler und das ist in Ordnung, aber er hat bis jetzt noch keinen kritischen Fehler gemacht oder er weiß immer, wo er sich aufstellen muss, was oft so eine Sache ist bei Receivern, weil viele Receiver gewöhnt sind, einfach nur den einen Spot zu spielen, und wenn man dann anfängt, sie herum zu move in der Formation, dass sie dann halt ein bisschen verwirrt sind und fragen, hey, was habe ich da oder wie auch immer. Also der ist immer top vorbereitet und ich meine, wenn er mehr Bälle fangen will, dann muss er auch genau diese Rolle erfüllen, der Decoy quasi von Hollywood Brown, weil das ist immer noch unser Nummer 1 Receiver irgendwie momentan, und dann muss er genau der sein, der, wenn der Ball kommt, muss er ihn halt fangen und ausnutzen, dass mehr Augen auf unserer Nummer 2 sind als wir auf ihm. Und ja, das könnte auf jeden Fall, und so, es ist immer super für eine Offense generell, weil dann werden irgendwann die Teams anfangen und sagen, hey, vielleicht sollten wir bei dem Play lieber den doublen, und dann ist aber Hollywood nur alleine. Also dieses Gegenspiel zwischen den zwei, das ist auf jeden Fall super für die ganze Offense, und ja, er erfüllt seine Rolle da voll und ganz, denke ich.
Und vor allem sind Hollywood Brown und Michael Wilson nach 4 Spielen genau durch 2 Receiving Yards getrennt. Marquise Brown da Receiving Leader mit 239, Michael Wilson mit 237 Receiving Yards, ganz knapp dahinter. Beide aktuell on pace für über 1000 Yards, und das wäre doch was, wenn auf einmal in einer Saison, die von vielen Expertinnen und Experten als eine Wasted Season für die Cardinals beschrieben worden ist, vor der Saison gleich 2 Spieler diese Marke dann auch durchbrechen würden und man dann förmlich Twin Towers im Receiving Game auch hätte. Etwas, das noch für Furore gesorgt hat nach der Partie, war, wie sich James Conner und Talanoa Hufanga von den 49ers so ein klein wenig in die Haare bekommen hatten. Clip, der dann auch relativ rasch auf Social Media viral gegangen ist, und dass James Conner und seine Art, auch Football zu interpretieren, zu leben, vergangene Woche schon beschrieben. Weißt du, was da genau vorgefallen ist, wie es zu diesem heated Battle gekommen ist, oder wird da, sobald die Spielwoche auch beendet ist, sofort der Mantel des Schweigens darüber gehüllt?
Nein, also das Spiel generell war relativ chippy und viel geredet und noch ein bisschen da gestoßen, noch ein bisschen dort gestoßen, und anscheinend hat dem Connor, war es ihm dann halt irgendwann zu viel und hat ihn das halt wissen lassen wollen nach dem Spiel. Also ich glaube, da war jetzt kein böses Blut, natürlich war er pissed und hat gemeint, was soll der Blödsinn, aber es war jetzt nichts extraordinary, so glaube ich. Also ich glaube, er wollte ihn einfach nur wissen, also so, man, wie er seiner Meinung nach gern Football spielen wird, und er ist auch der Ältere, und das hat er ihn halt anscheinend wissen lassen. Und ja, aber ich denke, ich würde mich wetten trauen, dass, wenn man ihn jetzt danach fragt, dass er keinen großen Deal daraus machen wird.
Ist trotzdem insofern etwas, das wir im Hinterkopf behalten werden, denn es gibt natürlich gegen den Divisionsrivalen ein Rematch, Woche 15, ja, dann im State Farm Stadium am 17. Dezember. Ist noch ein kleines Weilchen hin. Lange dauert es aber nicht mehr, bis wir zum Thema der Woche kommen. Ich habe schon angesprochen, wir pflanzen ein Bäumchen. Wir reden über den Route Tree.
Das Thema der Woche.
Das Thema der Woche, unser wöchentlicher Deep Dive, und diese Woche ist es etwas, das ich schon lange umgesetzt haben wollte. Gerade weil es so viele neue Football-Fans gibt, gerade weil so viele immer Woche für Woche dann dazustoßen, und gerade weil wir einerseits so mal eine Basis einziehen können und andererseits auch für arrivierte Football-Fans ein relativ komplexes Thema auch abarbeiten können. Der Route Tree, die verschiedenen Routen für Passcatcher im American Football. Und für all diejenigen, die vielleicht auch mit diesem Teil jetzt angefangen haben zu hören, einfach mal kurz in die Shownotes dieses Podcasts gehen. Dort ist ein Link gepostet mit einem Artikel von Bleacher Report, wo mal ein Route Tree vorhanden ist. In puncto Nomenklatur und Bezeichnung der diversen Routen unterscheiden sich die Teams dann auch ein klein wenig. Aber wenn wir mal beginnen, Bernhard, über diesen Route Tree zu sprechen, was war so oder wann war deine erste Begegnung mit diesem Routenbaum?
Also eigentlich genau als ich angefangen habe, Football zu spielen, bei den Minis damals mit 12 Jahren. Damals hatten wir ein System, was eben auf dieser Route Tree aufgebaut ist. Momentan die weitläufigsten Systeme da, statt dass man eben Nummern zu den Routen sagt, sagt man halt irgendein Codewort. statt eben lauter Nummern zu sagen. Aber damals eben wurde dann quasi jede Route einzeln nummeriert, von links nach rechts oder von rechts nach links, wie man sich halt ausmacht in der Offense. Und dann, wenn man zum Beispiel vor Verticals läuft, wo alle gerade auslaufen, dann wäre das eben 99 gewesen. Und dann muss man eben nur noch die Formation und die Protection dazu sagen und dann weiß jeder, was er tun muss.
Jetzt wird prinzipiell mal unterschieden und darfst mich jederzeit korrigieren, weil du der Experte in dieser Hinsicht logischerweise bist, aber prinzipiell mal In-Breaking Routes, Out-Breaking Routes, oder gibt's noch eine Kategorie, in die der Routenbaum, Route-Tree unterteilt ist?
Also bei der, die wir uns da gerade anschauen, gibt es eben In-Breaking, Out-Breaking und dann Stop oder wo man halt sitzen bleibt. Aber die sind auch nach innen und außen unterteilt, also ja, außen, innen. Und dann der einzige Odd-Man-Out eigentlich ist der Fade, die Nummer 9, wo er weder nach innen noch nach außen, sondern einfach nur geradeaus läuft.
Vielleicht beginnen wir auch gleich mit der Route Nummer 9, der Fade Route. Das könnte auch die Go Route sein. Und da sind wir schon ein klein wenig bei den Bezeichnungen. Wie wird das bei den Cardinals genannt? Wie wird das vielleicht auch gemeinhin genannt? Wie war das bei Kingsbury? Und was genau ist das für eine Route?
Also der Go oder der Fade, der einzige Unterschied zwischen Go und Fade eigentlich ist bei uns jetzt zumindest oder in jedem System, wo ich bis jetzt gespielt habe, ist, dass der Fade in der Goal-Line gelaufen wird. Also wenn man zum Beispiel jetzt auf der 5-Yard-Linie ist, dann läuft man einen Fade, wo man eben zur Ecke von der Endzone hin fadet, also so hin driftet. Und der Go ist wirklich mehr ein, ich laufe einfach geradeaus und versuche schneller zu sein als der DB. Und der Fade eben so ein Timing-Route. Okay, ich weiß als Quarterback, wo der Receiver hinläuft. Wie er jetzt genau dorthin kommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er circa zu dem Zeitpunkt auf diesem Ort sein wird. Und ich werfe quasi eine Timing-Route zu dem Fade hin. Ja, das sind eigentlich die einzigen Unterschiede. Aber wir nennen es Go, wenn wir jetzt im Open Field sind, also 50-Yard-Line, 20, 30 auf unserer eigenen. Und wenn wir in der Red Zone sind, ab der 15-Yard-Linie nennen wir es eigentlich Fade dann.
Flat und Slant, eigentlich relativ artverwandt. Slant circa 45 Grad nach innen, Flat 90 Grad nach außen. Inwieweit ist da auch immer vorab definiert, ab wann diese Route nach innen oder diese Routen nach innen und nach außen brechen? Wird da spezifisch ein Flat definiert, der oder eine Flat Route definiert, die nach 3 Schritten, nach 5 Yards, nach 7 Schritten, nach 10 Yards nach außen bricht? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist auch oft unterschiedlich, wie es gecoacht, also eigentlich ist das ja nur eine Coaching-Sache, also wie ich eigentlich jeden meiner Slants beigebracht bekommen habe, ist 3 Schritte und dann rein. Dazu gehört natürlich dazu, dass man dann mit dem Innenfuß vorne steht, dass sich das mit 3 Schritten ausgeht, dass man mit dem äußeren Fuß den Break setzen kann. Es gibt aber auch sicher Coaches, die sagen, ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, wie viele Schritte du machst, solange du dann bei dieser Stelle ankommst quasi. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es so auch gecoacht wird, aber vor allem bei so kurzen Routen, wo sehr, sehr viel Timing dazu gehört, weil wenn der Quarterback nur eine halbe Sekunde zu spät ist, dann kann es sein, dass der Slant schon wieder im Linebacker drinnen ist und halt intercepted wird oder einfach nicht offen ist. Und deshalb macht das für mich am meisten Sinn, dass man sagt, du laufst 3 Schritte, weil von fast jedem Menschen sind die 3 Schritte gleich tief oder gleich schnell. Natürlich gibt es Unterschiede, aber man kann sich, glaube ich, ganz, ganz gut darauf einstellen als Quarterback, dass man weiß, okay, ich muss einen Schritt machen, dann hat der Receiver 3 Schritte gemacht und dann werfe ich den Ball einfach und weiß circa, wo der sich befinden wird. Und dasselbe eigentlich bei der Flat Route. Bei der Flat Route gibt es mehrere Unterschiede. Also zum Beispiel wir als Titans laufen meistens Drag Routes, nennen wir die dann, was eigentlich eine Flat Route ist, weil wir genau beim selben Endresultat ankommen quasi, also so 5 Yards oder 6 Yards auf der Sideline ist unser Aiming Point. Wenn man aber als Slot Receiver steht, dann läuft man halt 2 Schritte nach vorne und dann raus und kommt zum selben Ende. Der Gedanke dahinter ist nur, dass wenn man Slot Receiver ist, dann will man, dass jede Route wie ein Neuner, also wie ein Go am Anfang ausschaut. Das heißt, man versucht eigentlich jede, und das ist generell so ein Grundgedanke, wenn man Routen läuft, dass jede Route möglichst lang gleich ausschaut. Also, dass der DB, der gegenüber von einem steht, nicht nach dem ersten Schritt schon weiß, ah, immer wenn er den ersten Schritt rausmacht, dann ist es eine Flat und ich kann blind drauf hinlaufen. Deshalb das ist der Gedanke hinter der Flat. Aber als Timing-Element quasi, wenn man es als Tight End läuft, dann braucht man ein bisschen länger, bis man da draußen ist. Deshalb laufen wir ohne Schritte gleich da raus.
Ich möchte noch ganz kurz bei Flat und Slant bleiben. Flat wirkt in der Theorie relativ einfach nach vorne und dann im rechten Winkel nach außen. Slant, und ich habe schon angesprochen, dieser 45-Grad-Winkel, dann wahrscheinlich ein klein wenig komplizierter. Wie schwierig ist es beim Slant, den präferierten Winkel auch vom Quarterback zu treffen?
Man darf sich das nicht so vorstellen wie in der Mathematik, wo man dann genau 45 und 44 Grad sind dann schon schlechter als 45 oder so. Es gibt eigentlich die einzige Faustregel, die es gibt, oder nicht Faustregel, aber das ist die einzige Regel, die man erfüllen muss, ist, dass man im Slant oder eigentlich bei allen In-Breaking Routes den nächsten Defender inside von einem, das heißt, sagen wir, wir sind jetzt Slot Receiver und wir laufen einen Slant nach innen, dann wird der nächste innerhalb von einem höchstwahrscheinlich der Linebacker sein. Und das Einzige, was man erfüllen muss, ist unter ihm durchlaufen, um quasi den Wurf zu beschützen, sagt man, dass selbst falls der Quarterback einen falschen Wurf macht und man ist nicht offen, dass man wenigstens zwischen Ball und Defender ist. Das heißt, der schlimmste Outcome wäre dann ein Incomplete Pass, wenn man den Ball nicht fängt, weil der einfach gleich auf einem drauf ist. Aber sonst gibt es da eigentlich nicht wirklich viele Regeln. Es ist nur Timing-Sache eigentlich, die man da beachten muss. Zum Beispiel, wenn man gepresst wird, also Man-to-Man-Coverage, und er steht direkt vor einem und presst einen, dann darf man halt nicht zu lang brauchen oder auch nicht zu schnell sein, weil wenn man zu schnell ist, dann hat der Quarterback den Ball gerade bekommen und man ist jetzt gerade offen als Receiver und er müsste ihn jetzt gleich werfen, aber er ist noch nicht ganz bereit zu werfen. Und dann wird er wahrscheinlich zum nächsten Receiver gehen, weil er sagt, nein, ich bin noch nicht bereit und bevor ich einen schlechten Ball werfe, werfe ich ihn lieber gar nicht. Deshalb, das sind die Sachen zu bedenken, aber ob man jetzt ein bisschen zu flach oder ein bisschen zu steil ist, ist meistens egal, solange man eben unter dem Defender läuft und den Wurf quasi beschützt.
Wenn wir auf dem Route Tree ein klein wenig weiter nach vorne gehen, dann haben wir die Route 3, die Comeback-Route, Outbreaking, und die Route 4, die Curl-Route, Inbreaking. Wir bewegen uns weiter nach vorne, weiter nach oben. Gibt es so eine Distanz, ab wann Comeback und Curl passieren? Lässt sich das, oder wird das festgelegt, nach 10 Yards Comeback, Curl, nach 12 Yards Comeback, Curl, nach 15 Yards, 20 und dergleichen? Gibt es verschiedene Varianten dieser Route?
Ja, also eigentlich bei jeder Route gibt es verschiedene Nuancen, je nachdem, was für ein Play man laufen will, weil oft zum Beispiel eine Flat Route, bestes Beispiel, laufen Tight Ends und Slot Receiver ganz oft und zu 90 oder eigentlich wahrscheinlich zu 99% von den Plays, wo man eine Flat Route läuft man die Route nicht, weil man der Nummer 1 Receiver ist, sondern man läuft die Route, dass der Defender mit einem mitläuft und dahinter jemand öffnet. Deshalb also wenn man der Nummer 1 Read ist, dann ist es wahrscheinlich einfach eine Route, zum Beispiel eben der Dig jetzt normalerweise, der wird immer eigentlich 10 bis 12 Yards gelaufen, und das ist eigentlich fast überall gleich. Wenn man jetzt aber einen Dig laufen würde, um einen hinter einem frei zu machen, dann könnte es gut sein, dass man nur 8 läuft oder extra auf 14 läuft, dass der Safety auf einen zukommt. Also da gibt es immer so Nuancen, aber es gibt eigentlich für jede Route eine Grundregel und alle diese, also der Comeback, der Curl, der Dig, der Out, der Corner und der Post, die breaken eigentlich alle so zwischen 10 und 12. Der einzige Ausreißer da wäre der Comeback, der normalerweise mindestens auf 14 Yards ist, dass man den Go einfach ein bisschen besser verkaufen kann. Aber das ist generell so, also alle diese Routen, die ich gerade genannt habe, die breaken eigentlich alle auf 10 bis 12 Yards, so als Grundregel, aber sehr oft passiert dann eben, dass es adjusted wird, je nachdem, was man haben will beim Play.
Du hast beim Slant was Spannendes genannt, nämlich, dass du versuchst, das auf 3 Schritte anzulegen, damit du dann mit deinem Plant Leg logischerweise nach innen breaken kannst. Mhm. Wie viel Kopfarbeit ist bei diesen Routen mit dabei, genau richtig viele Schritte zu setzen, dass man dann entsprechend breaken kann? Also kann man vorstellen, du kriegst den Playcall im Huddle und ist einerseits Protection und deine Route und du musst irgendwie wissen, wer was sonst noch macht, weil bestimmte Dinge dann sicher auch von deinem Verhalten abhängig sind. Und dann aber noch irgendwie die Beinarbeit im nicht nur Hinterkopf behalten zu müssen, sondern abrufen zu müssen, stelle ich mir extrem kompliziert vor. Ist das irgendwas, das dann intuitiv passiert oder stellst du dich dann wirklich so auf, dass du weißt, okay, Post-Route nach Hausnummer 14 Yards, Beine werden jetzt so aufgestellt, dass der Break dann genau mit dem starken Bein oder dem richtigen Bein erfolgt?
Also sehr viel davon. Also mittlerweile ist es halt Gefühlssache, aber ich kann mir gut vor. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie das war, als ich klein war, aber ich bin mir fast sicher, dass wenn man das gerade das erste Mal lernt, natürlich ist es dann sehr kopflastig. Aber umso advanced, umso besser man in dem Ganzen wird und umso öfter man es halt macht, umso mehr will man das eigentlich rauskriegen, weil du willst immer frei spielen, egal welche Position du spielst. Du willst halt immer möglichst wenig denken, dass du auf das Spiel reagieren kannst. Und ich glaube, viele von diesen Routen auch, also von denen jetzt vielleicht nicht so, bis auf Post, Corner, Fade und Slant, die sind vielleicht noch so Gefühlsrouten, wo man sagt, okay, da ist ein bisschen mehr Platz oder ich spüre, dass der Cornerback gerade das und das macht und deshalb mache ich das. Also vieles ist davon schon Gefühl, von diesen Basic-Routen eher nicht so, aber viele andere Routen, die sind sehr viel Gefühlssache und ein gutes Beispiel vielleicht jetzt gerade im Spiel hatten wir einen Curl vom Hollywood und er hätte ihn eigentlich noch 2 Schritte mehr laufen sollen, also sprich 3 Yards oder was auch immer tiefer laufen, aber sowohl er als auch der Quarterback haben gesehen, dass wenn er die Schritte machen würde, dann, der DB hat sich halt einfach nicht bewegt, das heißt, selbst wenn er die 3 Schritte den Go noch verkauft, beißt der DB nicht drauf und er wäre dann nicht offen gewesen. Deshalb hat das einfach kürzer gerannt. Der Quarterback hat dasselbe gesehen, hat ihm den Ball gegeben und es war eine Completion. Also das sind dann halt so Sachen, was Gefühl ist und da steht dann auch jeder Coach da und sagt, eigentlich wollen wir die noch 2 Schritte mehr machen, aber es war eh gut, weil wir hatten eine Completion. Also das sind dann immer so ein bisschen die Unterschiede zwischen wie coach ich was und wie viel Freiraum gebe ich meinen Spielern.
Eigentlich sind wir beim Route Tree schon durch, denn In-Breaking, Out-Breaking, ein Level höher sind die Out- und die Dig-Route. Out-Breaking, Dig-In-Breaking, Corner-Post, auch klar, es geht entweder in Richtung Ecke der Endzone oder in Richtung Goal-Posts mit der Post-Route und Fade- und Go-Route einfach geradeaus. Aber einen spannenden Aspekt, den du genannt hast, ist die Route so lange wie möglich als eine zu verkaufen, die dann entweder Comeback Curl, Dig, Out, Corner, Fade, Post sein könnte. Wie schwierig ist es, Routen so lange wie möglich gegenüber den Defensive Backs offen zu halten?
Ja, das ist halt dann eben das, wo die ganze Erfahrung mit reinkommt. Und da ist es halt dann immer ultra interessant, zum Beispiel mit Leuten wie Zach Ertz und so zu reden, die das quasi perfektioniert haben und die genau wissen, worauf die DBs schauen und wie man was hergibt. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Outroute laufen würde. Und so wie es hier aufgezeichnet ist, ist ja eigentlich genau dieser Gedanke verinnerlicht, weil alles schaut genau aus wie ein Fade, bis man dann einen Slant läuft oder bis man dann einen Out läuft. Aber im Spiel ist es dann meistens nicht so leicht, weil die DBs ja nicht immer gerade vor einem stehen. Das heißt, man muss vielleicht ein bisschen nach außen laufen und dann, okay, was mache ich mit meinen Schultern? Schauen meine Schultern immer noch geradeaus oder schauen sie schon ein bisschen nach außen und gibt dem DB so ein bisschen einen Tipp, wo man vielleicht hinlaufen würde. Und da fängt das ganze Mindgame dann so ein bisschen an, weil dann lauft man vielleicht mal einen Fade und dreht seine Schultern aber so ein bisschen nach außen und dann lauft man aber den Go statt den Out. Und das sind halt die Sachen, wo man sich dann so ein bisschen spielen kann und vor allem, wenn man viele Routen im Spiel läuft, wo man dann halt kreativ werden kann und bisschen eben so Mindgames spielen kann mit dem DB, weil meistens, wenn man Outside Receiver spielt, hat man das ganze Spiel, das One-on-One mit dem Cornerback gegenüber von einem. Und ja, also da fängt es dann erst richtig interessant zu werden an. Aber ja, vor allem als Titan kommt man gar nicht so weit, weil man meistens von zwei oder drei Leuten gecovert wird, weil man halt immer durch die Mitte läuft. Aber ja, grundsätzlich will man halt immer versuchen, dass der DB so wenig wie möglich Informationen bekommt, nur die Informationen, die man ihm geben will. Also, dass man eine Route einfach sehr bewusst läuft. Egal, ob man jetzt einen Slant oder einen Dig oder was auch immer läuft, dass man ihm genau die Informationen gibt, die man will, dass er bekommt, so dass er dann halt nie in der richtigen Situation ist und man offen ist halt eben im Endeffekt.
Bei all der Filmstudy, bei all dem, was auch bei Gameplan Install passiert und im Training Camp mit den diversen Routen, die perfektioniert werden mit den Quarterbacks, ist man natürlich sehr viel auf sich konzentriert und das eigene Team. Wie viel Zeit bleibt da vielleicht auch auf andere Titans, bei anderen Teams zu blicken? Welchen Route Runner auf der Titan-Position bewunderst du oder wer fällt dir da öfter als nicht ins Auge?
Ich finde, also das ist halt so ein Paradebeispiel jetzt, aber den schaue ich echt gerne, den Travis Kelce, weil der genau das, was ich eben gerade geredet habe, dieses, obwohl er eben Titan spielt und innen drinnen spielt, also das ist für mich so das Essentielle als Slot Receiver oder Titan. Man muss herausfinden, weil im Endeffekt hat man meistens auch ein 101, solange man nur weiß, gegen wen man das 101 läuft. Und das ist oft schwerer herauszufinden, als wenn man eben Outside Receiver ist, weil da weiß man, okay, es ist wahrscheinlich der Cornerback zu 99%. Wenn der Cornerback blitzt oder wenn sie irgendeine komische Coverage spielen, dann ist es halt der nächste Innere. Aber das macht der Travis eben sehr gut, dass er immer weiß, okay, der covert mich und er ist einfach sehr, sehr kreativ, wie er seine Routen läuft. Und ich glaube natürlich, ein Spieler wie er hat sehr, sehr viel Freiraum, wie er seine Routen laufen darf. Aber er nutzt das halt auch perfekt aus. Also ein Out von ihm wird jetzt nicht so ausschauen oder eine Flat wird jetzt nicht so ausschauen wie da aufgezeichnet, sondern er wird irgendwie den zuerst attackieren, dann dreht sich der vielleicht ein bisschen weg von ihm und dann läuft er erst raus. Also den schaue ich echt gerne, wie er seine Routen läuft. Aber ich glaube nicht, dass die anderen Titans in demselben Team die Routen so laufen dürfen wie er. Was ganz funny ist. Zum Beispiel bei uns einmal ist der Sack eine Route gelaufen und ein Corner ist er gelaufen und er ist dann stehen geblieben auf der Hälfte. Und er war aber offen und hat den Ball bekommen, alles gut. Und dann im Meeting hat der Coach gemeint, das darfst nur du machen, kein anderer darf das machen. Und ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das beim Travis wahrscheinlich auch so ist.
Jetzt hört man immer wieder, generell was die Route Runner anbelangt, dass Devontae Adams so top of the class ist in all dem, was er macht. Ist das unter den Passcatchern auch für dich der beste Route Runner oder kommt dir da noch jemand anderer in den Sinn? Oder ist Travis Kelce vielleicht auch der beste überhaupt?
Ja, also ich glaube, es ist immer schwer, Titans mit Receivern zu vergleichen. Weil
deswegen wollte ich sie nicht in denselben Korb werfen.
Ja, voll. Na, also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man das so gut vergleichen kann. Deshalb lasse ich das auch überhaupt. Aber ich finde auf jeden Fall, dass er sehr, sehr gut ist. Und ich finde, bei Receivern ist immer, wenn sie es über Jahre machen, noch mehr impressive, weil jede Woche setzt sich ein neuer Defensive Coordinator dahin und sagt, wie stoppen wir den? Und wenn du über Jahre einfach dominant bist und egal, was die Defense auf dich wirft, trotzdem deine Plays machst, dann sagt das schon was aus, finde ich. Zu der Frage zurück, ich glaube, Justin Jefferson finde ich auch noch sehr, sehr gut. Ich finde einfach, der läuft seine Routen zwar anders als die Davante Adams, weil er einfach ein anderer Körpertyp ist, aber ich finde, er ist sehr smooth, wie er seine Routen läuft, und er ist so ein Spieler, wenn man ihn anschaut, so wie du vorher gemeint hast, denkt man darüber nach und so. Ich glaube, der denkt 0,0 nach und macht alles mit Gefühl, und es passiert einfach so für ihn. So schaut es zumindest aus. Also es, so wenn man ihm zuschaut, schaut es leicht aus. Und ja, also den finde ich auch sehr cool. Aber der hat es halt noch nicht so lange gemacht, deshalb mal schauen.
Wenn du jetzt auf diesen Drought Tree blickst, gibt es eine Route, die du lieber läufst als andere? Gibt es eine Lieblingsroute, oder musst dir eh jede Route die liebste sein?
Also ich glaube, jeder Receiver wird sagen, eher die tieferen. Also ein Flat läuft keiner gerne. Slants finde ich ganz cool, vor allem halt, wenn es so Dritter und Vier oder was und du weißt, okay, der Ball muss jetzt zu dir kommen. Aber der geht dann eben meistens zum Outside Receiver. So für mich als Tight End, ich finde, die Dig Route ist eine meiner besten Routen, und dann eine sehr coole Route eigentlich, finde ich auch, also so von Play Action raus, also man verkauft den Run hart, also Quarterback an der Center, dreht sich um, zack, und wir nennen das die Gronk Route, wo wir dann, du laufst direkt auf den Linebacker zu, slipst ihn, also gehst bei ihm vorbei und crossst so übers Field drüber, also eigentlich so eine Crossing Route, so auf 10 Yards oder was. Und du musst eigentlich nur schauen, dass der Linebacker gegenüber von dir denkt, das ist ein Run, dass er dich anspringt, dann gehst vorbei und der Quarterback wirft über den anderen Linebacker drüber und der Einzige, der dich eigentlich tackeln kann, ist der Safety.
Und was das Spannende ist, das passiert im Regelfall zwischen 2 und 4 Sekunden, also es bleibt ohnehin nicht viel Zeit nachzudenken, zu operieren, da ist so viel Intuition mit dabei. Und dann geht's aber dann auch immer wieder darum, vor dem Snap logischerweise zu identifizieren, was die Defense macht. Und das bringt uns zu einem kleinen Spezialprojekt, an dem wir begonnen haben zu arbeiten, weil eigentlich sind die Routen damit etabliert. Aber wir haben schon letzte Woche beschlossen, wir werden 2 weitere Exkurse beim Thema Route Tree machen. Nämlich werden wir uns im Laufe dieser Staffel von Winter Day Football O'Clock spezifisch nochmal über den Route Tree unterhalten und einmal über Zone Beater sprechen, nämlich Zone Coverage, und einmal über Man Beater, Man Coverage. Das kommt in ein paar Wochen auf die Hörerinnen und Hörer zu, und ich persönlich freue mich schon extrem darauf. Vielleicht als kleiner Vorgeschmack von deiner Seite, wie schwierig ist es pre-snap die Defensive zu lesen? Wie lange dauert es auch, bis man das einigermaßen Intus hat und vielleicht sogar auch perfektioniert, im Wissen, dass Perfektion im American Football wahnsinnig schwer zu erreichen ist?
Also zum Beispiel diese Woche war es relativ einfach, weil wir eigentlich einen sehr, sehr guten Plan hatten, was sie machen würden, weil sie, wie gesagt, eigentlich immer im selben Personal waren, und immer wenn sie viel im selben Personal sind, dann weißt du genau, okay, weil du die Nummern dann halt schon genau kennst, und wenn der da vorne steht, dann passt irgendwas nicht, der blitzt wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich Man-Coverage oder was auch immer. Aber wenn man zum Beispiel Teams wie uns jetzt spielt, die Cardinals, die versuchen so wenig Indikatoren wie möglich zu geben. Also zum Beispiel die ganzen Motions, die man sieht in der NFL, viele von denen sind dafür da, dass der Quarterback und auch die Receiver sehen, okay, es ist Man-Coverage oder es ist nicht Man-Coverage. Und unsere Defense zum Beispiel, die könnte in Man-Coverage sein, aber es wird keiner mit der Motion mitlaufen auf die andere Seite von der Formation. Sprich, du denkst vielleicht, oh, cool, es ist Zone, ich laufe meine Route so und so, aber auf einmal pickt er auf deiner Hüfte und es ist Man-to-Man. Deshalb kommt auf den Gegner drauf an, aber generell gesprochen ist es schon schwer, weil, also zum Beispiel in Europa, als ich noch gespielt habe, Da spielen die meisten Mannschaften ein, zwei, vielleicht drei Coverages. Und dann sagt der Coach, schau einfach auf den Safety. Wenn der eine Safety ein bisschen weiter unten ist, dann ist es Cover 3 oder was auch immer. Also sie sind nicht so gut im Verstecken von ihren Coverages wie in der NFL. Weil in der NFL die Defense-Spieler auch genau wissen, worauf die Offense-Spieler schauen. Und dann versuchen sie halt genau andersrum zu coachen und zu sagen, okay, wenn jetzt wir wollen Cover 3 spielen, also 3 tief, dann stellen wir am Anfang vom Play 2 tief hin und ihr gebt genau keine Indicator, ihr steht beide gleich tief und so weiter. Und dann musst du halt als Receiver oder Offense-Spieler andere Indikatoren finden. Ist der Linebacker ein bisschen weiter draußen als sonst? Und es ist halt mehr Nuancen. Das macht es halt ein bisschen schwer, dass man in diesen, weiß nicht, 5 oder 8 Sekunden, bevor der Snap dann passiert, nachdem man sich eben aufstellt, dass man auf die richtigen Personen schaut und halt das findet. Aber das Wichtigste dabei ist, und das wird auch immer gecoacht, Pre-Snap, schön und gut, du kannst dir zu 99% sicher sein, was kommt, aber du musst trotzdem bei jedem Play immer schauen, was dann im Endeffekt dabei rauskommt. Und das ist manchmal sogar leichter, weil da müssen sie es dann einfach hergeben und da kannst du fast auf jede Position schauen und okay, das ist mein Key, ich schaue auf den. Wenn der beim Snap runterkommt, dann weiß ich, was es ist. Und so wie wir gerade gelernt haben, auf den ersten 1 bis 2, 3 Schritten laufst du sowieso meistens geradeaus. Und das heißt, da gibt es dir ein bisschen Zeit, das zu lesen.
Ich durfte viel lernen, ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch, und nochmal der Teaser auf weitere Folgen in dieser Staffel von Winter Day Football O'Clock. Manbeater, Zonebeater, die wird es dann in ein paar Wochen jeweils noch geben, und rund um dieses Format arbeiten wir auch gerade an spannenden Dingen. So viel sei schon mal verraten. Spannend auch das, was sonst so in der NFL am vergangenen Sonntag und bei Thursday Night Football passiert ist. Darüber plaudern wir jetzt.
Rund um die NFL.
Rund um die NFL nennt sich diese Kategorie, in der wir im letzten Teil jeder Folge ein klein wenig auf das blicken, was sich in der NFL ereignet hat. Heute ganz am Ende dieser Folge dann auch mit der Verkündung von großen News unsererseits, so viel schon mal vorweggenommen. Habt ihr in der Vorbereitung dieses Gesprächs eine kleine Denksportaufgabe gegeben, nämlich war nach 4 absolvierten Spielen früher, als die Regular Season noch 16 Spiele hatte, so die Viertelmarke der Saison erreicht und man konnte schon so ein klein wenig Bilanz ziehen, bei 3-1 Teams hochrechnen, hoppla, wenn die so weitermachen, dann wird es eine 12-4 Saison. Diese Quarter-Mark gibt's jetzt durch die 17 Spiele nicht mehr ganz, aber das ist trotzdem für uns jetzt ein Anlassfall gewesen, um mal so Mini-Power-Rankings zu erstellen. Im Guten wie im Schlechten. Ich wollte von dir die Top 3 Teams wissen, wer und warum sie in deinen Top 3 stehen, und deine Flop-3-Teams. Und gerade bei den Top-3-Teams könnte das in verschiedene Richtungen gehen. Gibt nur noch 2 unbesiegte Mannschaften mit den San Francisco 49ers und den Philadelphia Eagles. Es könnte nach dem Monday-Night-Football-Spiel von heute Nacht 14 2-2-Teams geben. Also sehr viel Parity, ganz wenig Spitzen-Football-Teams, was jetzt den Rekord anbelangt, auch das 4-0 der Eagles wahrscheinlich nicht mit dem 4-0 der 49ers zu vergleichen. Lange Rede, kurzer Sinn. Deine Top 3 Teams, wer und warum?
Ja, voll. So wie du sagst, es ist halt noch recht früh, deshalb mit Vorsicht genießen. Aber ich habe jetzt bei den Top 3 habe ich jetzt natürlich die 2 4-0-Teams reingeben müssen, Eagles und 49ers, wobei ich das genauso sehe wie du, dass die 49ers, denke ich, doch deutlich stärker sind als die Eagles. Aber das wird sich dann eben heraus kristallisieren. Und beim dritten habe ich mir ein bisschen schwer getan. Ich habe jetzt mal die Bills genommen, weil die einfach eine sehr, sehr starke Defense haben, die haben erst 55 Punkte erlaubt. Das einzige andere Team wäre der andere Kandidat für Nummer 3 gewesen, mit den Cowboys. Das sind die einzigen, die besser sind als sie also wie viele Punkte erlaubt wurden, und das sind 41. Aber ich habe jetzt die Bills trotzdem genommen, weil ich denke, dass die Bills overall ein bisschen besser sind und auch die letzten Jahre, glaube ich, besseren Football gespielt haben als die Cowboys. Deshalb habe ich jetzt mal die Bills als mein Top 3 genommen. Natürlich hätte man auch Teams wie Chiefs oder so da nennen können. Die sind auch 3-1. Aber mir haben die Bills auf Nummer 3 ganz gut gefallen. Wie gesagt, es ist noch recht früh, deshalb gibt es halt viele Teams, die denselben Rekord haben und noch nicht stark genug Gegner gespielt haben. Deshalb ja, habe ich die Bills mal auf der 3.
Und bei den Bills kommen schon noch ein paar Prüfungen, abgesehen davon, dass es in der AFC East ohnehin intensive Spiele geben wird, gibt es dann noch die Chiefs, die Eagles, die Cowboys, die im Schedule stehen. Also am Ende der Regular Season werden wir schon wissen, ob das dann auch mit der Top-3-Platzierung aus deiner Sicht nach 4 Wochen gerechtfertigt war. Und gerade was die 49ers anbelangt und vielleicht auch die Dallas Cowboys, sollten Dallas-Fans jetzt aufschreien, warum sie denn nicht in den Top 3 aufscheinen. Auch da sollten wir aber trotzdem sehr rasch mehr wissen, denn am kommenden Sonntag treffen diese beiden Mannschaften bei Sunday Night Football aufeinander. Ein erster sehr früher Saisonleckerbissen, wenn es dann wahrscheinlich mit diesen Defenses auch ein klein wenig einen Abnutzungskrieg, nenne ich es jetzt mal martialisch, geben könnte. Also da auf jeden Fall ein großes Highlight. Sunday Night Football an dieser Stelle sei jedem und jeder empfohlen, wird dann auch auf Deutsch kommentiert werden und bei DAZN zu sehen sein. Wo viel Licht ist, ist logischerweise auch ein klein wenig Schatten. Die Top 3 durchdiskutiert, die Flop 3. War das auch eine so schwierige Übung oder war die vielleicht ein klein wenig einfacher als die Top 3?
Da habe ich zumindest nicht so stark über die Nummer 3 nachgedacht, aber die ersten zwei sind, musste man natürlich wieder nehmen, die beiden 0-4-Teams, Panthers und Bears. Die Panthers sind da bei mir auf der Nummer 1 mit dem Bryce Young, der muss sich halt irgendwie noch ein bisschen einspielen und es klappt halt irgendwie noch nicht so ganz und ja, deshalb sind die bei mir auf der 1 und die Broncos sind bei mir auf der 3. Die finde ich ein bisschen eine enttäuschende Saison bis jetzt spielen. Sie spielen zwar in der Offense mittlerweile gar nicht so schlecht, machen eigentlich recht viele Punkte, aber die Defense stärkt ihnen da den Rücken nicht wirklich. Ich glaube, die sind eines der Teams, die die Teams scoren einfach sehr, sehr viel gegen sie. Und dann wird es halt schwer. Und da merkt man dann halt einfach, dass man beide Seiten vom Ball braucht, um halt Spiele zu gewinnen.
Ich glaube, es gab heute auf Social Media unter anderem die Statistik, dass seit DVOA erhoben wird und dieser Advanced Metric die Broncos in den letzten 40 Jahren die schlechteste Defense dann auch tatsächlich stellen. Nach 4 Wochen, Sample Size immer noch gering, aber die Ergebnisse suggerieren es zumindest, auch wenn sie gegen Chicago, eine der anderen Shitshows der Liga, glaube anders kann man es auch nicht bezeichnen, einen Sieg erringen konnte. 2 unbesiegte Teams, 2 sieglose Teams. Unbesiegt San Francisco und Philly. Welche der beiden Mannschaften bleibt länger unbesiegt?
So wie du vorher schon angesprochen hast, die 49ers müssen jetzt gegen die Cowboys ran. Und die Eagles haben da ein bisschen eine leichtere Schedule. Die gehen gegen Rams, Jets und dann kommen erst die Dolphins. Und dann geht's aber wieder weiter mit Washington und dann kommen die Cowboys auch bei ihnen. Und die 49ers haben eben die Cowboys, Browns, Vikings, Bengals. Also alles jetzt nicht so horrible Teams. Deshalb, obwohl ich glaube, dass die 49ers das bessere Team sind, könnte ich mir vorstellen, dass wir nächste Woche eventuell schon einen Upset unter Anführungszeichen sehen. Falls das nicht der Fall ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die 49ers noch länger unbesiegt bleiben. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen, die Eagles bleiben länger unbesiegt, einfach nur um mich zu schützen, falls sie gegen die Cowboys verlieren.
Auf der anderen Seite Carolina und Chicago noch ohne Erfolgserlebnis in dieser Saison. Ich glaube, das ist etwas, das viele den Cardinals zugetraut hätten. Man kann es nicht oft genug betonen, dass dein Team sehr, sehr viele Expertinnen und Experten Lügen gestraft hat bisher in dieser Saison. Rote Laterne, wie es dann im Fußball und Tabellenkeller gerne genannt wird, aktuell ex aequo eben bei den Panthers und den Bears. Welche Mannschaft wird länger auf einen Sieg warten müssen, wenn du da jetzt ein klein wenig Nostradamus spielen müsstest?
Ja, das ist, glaube ich, dann mehr raten. Aber ich glaube, ich würde einfach die Panthers sagen, einfach weil sie den jüngeren Quarterback haben. Und ja, ich tippe jetzt mal, dass die Panthers länger unbesiegt bleiben. Ja, weil ich immer noch denke, dass der Justin Fields eigentlich ein relativ guter Quarterback ist, aber ja, vielleicht passt es einfach noch nicht zu dieser Saison, aber ja, man wird sehen. Aber ich tippe jetzt mal auf die Panthers.
Schwierige Situationen generell für beide QBs, weil es gerade auch perfekt zum Thema passt. Weißt du, wer stand jetzt die ersten beiden Picks im 2024er NFL Draft inne hätte?
Nein.
Beide Chicago. Chicago hat den First-Round-Pick der Carolina Panthers. Und wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, hätte Chicago den First-Overall-Pick und den Second-Overall-Pick. Also ziemlicher Draft-Haul noch dazu in der Draft-Class, wo jetzt schon gemutmaßt wird, das könnte eine der besten Quarterback-Classes der jüngeren Vergangenheit sein. Und man könnte sich dann selbst den neuen Franchise-Quarterback holen, falls das mit Justin Fields sich weiter in eine falsche Richtung entwickelt und andererseits dann auch den zweiten für teures Geld und viele Draft-Picks dann auch entsprechend traden. Soweit sind wir logischerweise noch nicht. Was dieser Tage aber auch für Schlagzeilen gesorgt hat, ist, dass die NFL ihre Gambling-Policy überarbeitet hat. Gamblen auf andere Sportarten ist jetzt eher möglich als noch zuvor. Gamblen auf NFL-Spiele und dann noch Spiele der eigenen Mannschaft mit deutlich höheren Strafen versehen. Auch diesen Link gibt's dann wie immer in den Shownotes dieses Podcasts nachzulesen. Du hast zu Beginn der Saison auch gesprochen, dass die NFL quasi Kurse abhielt oder dass NFL-Mitarbeiter zu den Teams gekommen sind, um alle Spieler und Organisationsmitglieder über die Gambling Policy zu informieren. Ist das jetzt auch wieder passiert? Steht das noch am Programm? Wie ist es euch kommuniziert worden, was sich da jetzt auch ändern wird und was es teilweise für deutlich drastischere Strafen geben wird?
Ja, gute Frage eigentlich. Nein, also bis jetzt war noch keiner bei uns da. Es wurde so kommuniziert, dass wir eine SMS bekommen haben von unserem Player Representative, also von dem NFL PA Typen, der quasi für uns verantwortlich ist. Also ja, eigentlich nicht so wirklich, stimmt eigentlich recht untypisch, vor allem in der Hinsicht, wenn es aufs Gambling eben geht. Normalerweise hatten wir da immer irgendwelche Vorträge, aber na, wir haben einfach nur ein SMS bekommen.
Ist insofern spannend, dass das mittlerweile wirklich alles zugepflastert ist und in Pregame-Shows, in Halftime-Shows, in Postgame-Shows, in Talkshows, überall DraftKings, FanDuel und Sportsbooks genannt werden, dass die Versuchung dann bei so manchem Profi groß sein kann, entsprechend dann auch sein Glück zu versuchen oder sein Wissen in dann auch Geld umzusetzen, kann man sich schon vorstellen und trotzdem muss man der NFL dann auf der anderen Seite durchaus applaudieren und sagen, schon okay, wie da mit Spielern umgegangen wird. Vielleicht gibt's dann auch entsprechend nochmal die Vorstellung der neueren Regeln in person und nicht nur per SMS. Kommende Woche geht's für die Arizona Cardinals gegen die Cincinnati Bengals. Das ist wieder ein Heimspiel, wird im State Farm Stadium zu gewohnter Zeit stattfinden. Auch das etwas, auf das wir im Laufe der Saison noch eingehen werden, dass es für die Cardinals ein angenehmer Schedule ist. Nur Sonntagsspiele. Immer oder fast immer zur gleichen Zeit, natürlich mit dem okkasionalen Ostküstentrip und dann logischerweise dem 10 a.m. Body Clock Game, das bei Spielern jetzt mäßig beliebt ist. Bringt uns in puncto des Bengals Heimspiels dann auch zu einer Userfrage. Und die ist dieses Mal von Michael gekommen. Der wollte nämlich wissen, wie die Preparation für eine Woche nach einem Away-Trip aussieht und schreibt da, wie unterscheidet sich die Woche und die Meetings nach einem Heimspiel und nach einem Auswärtsspiel, wie es das diese Woche gegen San Francisco gab?
Also grundsätzlich versuchen die Coaches, glaube ich, generell immer eine Schedule beizubehalten, die sowohl für Auswärts- als auch für Heimspiele machbar ist. Also egal, ob du jetzt um 10 am Abend oder 11 am Abend landest vom Auswärtsspiel, sollte die Schedule, also am Montag Lift und Meetings, immer noch machbar sein, nach einem Auswärtsspiel eben, verglichen mit einem Heimspiel. Deshalb diese Woche zum Beispiel alles genau gleich. Und auch so wie du gesagt hast, wenn man immer nur Sonntagsspiele spielt, ist da eigentlich relativ wenig, was sich verändert. Und auch eigentlich ganz angenehm eben, weil man genau weiß, okay, so schaut meine Woche aus. Der einzige Unterschied ist zum Beispiel letztes Jahr, als wir in Mexiko gespielt haben, da sind wir, glaube ich, um 4 oder 4:30 oder so erst gelandet in der Nacht. Und dann hat sich das am Montag halt zurückverschoben und das macht auch Sinn, weil man will ja dann irgendwie, dass seine Spieler dann doch den Schlaf bekommen, den sie brauchen, um sich zu regenerieren nach einem Spiel. Und da ist dann auch nicht so wichtig, dass man um Punkt 8 liften geht oder was auch immer. Ja, voll. Aber für einen Großteil versucht man da immer genau denselben Schedule zu haben, dass man sich darauf einstellen kann.
Die Coaches in der NFL als Creatures of Habit, eben die Arizona Cardinals, diese Saison keine Primetime Darlings, dementsprechend auch kein Primetime Spiel. Kann sich noch ändern durch die Flexible Scheduling Rules, aber Stand jetzt wird immer Sonntag gespielt. Sonntags werden wenig überraschend auch zwei Spiele absolviert, die in Europa jetzt schon für Furore sorgen. Zwei Spiele, die es in Deutschland zu sehen gibt. Am 1. November Wochenende das große Highlight, Chiefs gegen Dolphins, und am 2. November Wochenende auch aus österreichischer Sicht ein großes Highlight, weil es das Gastspiel von deinem guten Bekannten, ehemaligen Teamkollegen Bernhard Reimann mit den Indianapolis Colts geben wird gegen die New England Patriots. Und der Winter Day Football O'Clock Podcast hat das zum Anlass genommen. Und ja, das sind die großen News, die wir endlich verkünden dürfen, auch entsprechend on Tour zu gehen. Es gibt eine Veranstaltung namens Winter Day Football O'Clock on Tour, powered by the German Bird Gang. Also der größte und wichtigste Fanclub der Arizona Cardinals mit im Boot. Und wir dürfen am 11. November, also am Vortag zum zweiten Spiel in Frankfurt zwischen den Colts und den Patriots im O'Reilly's Irish Pub am Hauptbahnhof einen kleinen, aber feinen Footballabend präsentieren. Du wirst per Live-Schalte zu Gast sein und du bist quasi der erste Gast von insgesamt 4, den ich enthüllen darf, und freue mich sehr, dass du an diesem Abend mit dabei sein wirst. Freue mich sehr, dass wir dann auch Football Talk vor interessierten und sicherlich fachkundigen Publikum abhalten dürfen. Und mit dieser Folge werden wir über die nächsten 3 Wochen die weiteren Gäste verkünden dürfen. So viel vorweggenommen, es wird ein hochkarätiges Panel an Football-Insidern, Football-Experten auch sein. Das Ganze mit dem Sahnehäubchen und der Kirsche namens Bernhard Zajkowicz. Und glaubt, da darf man sich jetzt schon drauf freuen. Coole Sache, schön, dass du da auch mit dabei bist und dir das einrichten wirst können. Was kannst du den Fans jetzt schon versprechen, außer wie immer NFL Insights mit Niveau und Tiefgang?
Zu dem Spiel in Deutschland?
Erst einmal zum Abend, was du dort den Fans bieten wirst, außer bekannten Expertisen.
Ganz viel Spaß werde ich mitbringen, ganz viel Energie.
Also wenn das kein Grund ist, um an diesem Abend dabei zu sein, dann weiß ich auch nicht mehr. Es gibt Gästelistenplätze. Ein paar sind natürlich für die German Bird Gang reserviert. Ein paar wird es dann wahrscheinlich auch für die Schlachtenbummler aus Österreich reserviert geben. Aber alle anderen dürfen sich natürlich anmelden für diese Gästeliste, und das am einfachsten bitte mit formloser E-Mail an footballoclock101@gmail.com oder einfach direkt über unsere beiden Social Media Kanäle, Bernhard Zajkowicz auf Instagram oder Twitter, Martin Pfanner auf Instagram oder Twitter. Wir freuen uns auf ein volles Haus. Wir freuen uns auf das O'Reilly's Irish Pub, auf Win Today Football O'Clock on Tour powered by the German Bird Gang mit Bernhard Zajkowicz und drei weiteren hochkarätigen Gästen. Das wird eine tolle Sache, Bernhard. Wir sind schon wieder bei der 1-Stunden-Marke angelangt. Es ist immer wieder toll, mit dir so lange plaudern zu dürfen. Immer wieder toll, mit dir Sachen oder von dir Sachen gelehrt zu bekommen. Und das werden wir kommende Woche an dieser Stelle wieder genauso umsetzen.
Jawohl, macht mir auch immer sehr viel Spaß und es hat sich noch nie wie eine ganze Stunde angefühlt. Ist mir gerade aufgefallen.
Gut so. In diesem Fall machen wir es genau weiter so. Vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Kein Problem. Servus. Football.